Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich grüße euch herzlich. Kleinen Moment, ich richte mich kurz ein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, so wie ich es am Mittwoch von dieser Stelle genutzt habe, und euch Grüße ausrichten. Ich wurde gebeten, zahlreiche Grüße dieses Mal an die Gemeinde auszurichten von den Geschwistern, die zu unserer Online-Gemeinde sich zählen. Zumindest sagen sie es das selber von sich so. Und nicht nur von denen, sondern auch von denen, die treu den Dienst verfolgen, auch wenn sie zu anderen Gemeinden gehören, wo sie auch sind, und immer wieder bei uns sich einschalten oder die Predigten, Bibelstunden oder Seminare verfolgen, soll ich ganz, ganz, ganz herzliche Grüße von Ihnen mitbringen. Wir haben ein Riesenvorrecht von uns, von dieser Ortsgemeinde hier in Bettringen, auch vom Kreuzlichtseminar, einen Dienst zur Förderung des Evangeliums tun und an wirklich für viele Geschwister deutschlandweit mittlerweile, aus der Schweiz, aus Italien und noch ganz vielen anderen Ländern tatsächlich. Ich habe mal geschaut, wo überall die Kontakte sind, wo die Geschwister sind, mit denen wir sprechen, schreiben, telefonieren oder sie auch sehen. Sie kommen aus Paraguay, aus Italien, aus Frankreich, aus Bolivien, um ein paar zu nennen. Ob das jetzt Missionare sind, die dort sind und davon profitieren, oder ob es wirklich Geschwister sind, die an diesen Orten wohnen. Es ist wirklich zahlreich mittlerweile und ich bin sehr, sehr froh, sie immer mehr kennenzulernen, auch persönlich kennenzulernen. Normalerweise schreibe ich mit ihnen, ich kenne sie mit Namen zumindest von den E-Mails und den Telefonaten, aber es gibt eine Gelegenheit, immer wieder sie persönlich kennenzulernen und von Angesicht zu Angesicht. Wir machen aus diesem Grund so zweimal im Jahr, zumindest versuchen wir es, vom Kreuzlichtseminar so eine Freizeit zu gestalten, und dann dürfen die Geschwister kommen und in dieser Gemeinschaft und in dem Wort Gottes es so erleben. Und das ist die Gelegenheit, wo ich so den begegnen darf, und dann heißt es, ja, ich habe dir geschrieben, ich war der, der das gefragt hat und so, und ich sage, ach, das bist du, und dann darf ich die Gesichter zu den Namen und zu den Geschichten und den Zeugnissen kennenlernen, und das ist wirklich eine sehr gesegnete Zeit. Letzte Woche hatten wir so eine Zeit miteinander und ich war sehr dankbar für die Begegnungen, und da und nicht nur da, sondern auch zeitgleich durch zahlreiche Nachrichten wurde ich wirklich gebeten, die Gemeinde und die Geschwister hier vor Ort ganz, ganz herzlich zu grüßen. Auch wenn ihr sie vom Angesicht nicht gesehen habt oder vielleicht noch nicht seht, so richten sie ganz liebe Grüße aus. Solche Begegnungen erfüllen mich wirklich mit tiefer Dankbarkeit und mit der tiefer Freude, weil ich ein Stück weit sehen darf und auch in gewisser Weise auch da ernten darf von dem Dienst und sehen darf, wie der Herr selbst ihn für die Weite des Evangeliums sorgt, wie er es gebraucht und die Wahrheit gefördert wird und das Wort laufen darf und es wirklich Menschen erreicht auf eine Weise, wie ich es mir das gar nicht hätte denken können und vorstellen können, aber das macht mich wirklich sehr, sehr dankbar. Zum anderen aber auch für die Zeugnisse, dass man hören darf, was das Wort und die Kraft des Wortes Gottes in den Leben dieser Menschen ausrichtet und was es mit ihnen macht. Und da freue ich mich meistens, mit denen diese Zeit zu haben, ins Gespräch zu kommen. Beim Essen versuche ich dann bei allen mal zu sitzen und das zu hören, was es mit ihnen macht. Und sie erzählen. Und es wäre so ein Zeugnisabend wert, mal all diese Zeugnisse mal zu hören. Es wäre sehr, sehr erbaulich. Ich möchte ein, zwei Beispiele euch geben. Ich sprach mit einem Mann, der dem seine Frau es ihm geschenkt hat, dass er dieses Wochenende machen durfte. Er selbst ist ein Ältester einer Gemeinde, sagte, er ist mehr oder weniger hineingerutscht in den Ältestendienst. Und ich kann mich erinnern, von längerer Zeit schrieb er mich an und bat mich um die Glaubensgrundlagen, die ich hier als erstes in unserer Gemeinde gemacht habe. Und als er sich für sich durchgearbeitet hatte, sagte er, das hat sich bei ihm alles verändert. Und dann hat er das Gleiche mit der Gemeinde gemacht. Und er sagt, du hast keine Ahnung, was das mit unserer Gemeinde gemacht hat. Es hat die Gemeinde verändert. Und da bin ich so, so dankbar, dass der Herr so in dieser Art und Weise nicht nur einzelne Geschwister prägt und formt, auch nicht nur oder auch solche, die in der Verantwortung stehen, es wieder weiterzugeben und die davon reichlich Gebrauch machen und das zum Segen wird. Aber auch natürlich in dieser Weise Zeugnisse gehört, dass die Geschwister voller Dankbarkeit sind gegenüber dem, was sie durch das Wort und der Tiefe des Evangeliums erfahren und lernen und dann aber mir Zeugnis geben, dass das sie nach und nach einsamer macht. Und das ist etwas, auf der einen Seite ich mich sehr darüber freue, dass es ihnen zum Segen ist und zu anderen tut es mir leid, weil je tiefer und je klarer oder präziser sie an das Evangelium glauben und das entdecken, merken sie, dass in den Gemeinschaften, in denen sie sind, gar nicht so geglaubt und gar nicht so gedacht und auch gar nicht so gelebt wird. Und dann entstehen Konflikte, dann entstehen Spannungen und da sind sie dann dem ausgesetzt und davon geben sie vielfach Zeugnis. Bis dahin, dass sie auch von den Gemeinschaften gehen müssen, weil das dann nicht mehr gewünscht ist. Und also auch das höre ich, dass es in beide Weise Zeugnis, was das Wort Gottes mit ihnen macht. Liebe Geschwister, wir haben selber das in dieser Ortsgemeinde in dieser Weise erlebt, was das Wort Gottes macht, in positiver und negativer Weise. Und wir sind Zeugen davon, was das Wort Gottes macht. Ich persönlich habe schon mal dieses Zeugnis selbst abgelegt und ich möchte das hier nochmal bezeugen. Ich bin unserem Herrn sehr, sehr dankbar, vom ganzem Herzen dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, das zu erleben, was das Wort Gottes mit einer Gemeinde macht. Und ich verstehe diesen Bruder, der das Zeugnis gegeben hat. Ich sage, ich kenne das, ich weiß, was das Wort mit einer Gemeinde, mit den Kindern Gottes macht und dass ich daran teil sein darf, das auch so persönlich erleben darf, dass es nichts Theoretisches, was man an der Bibelschule lernt, so muss man predigen und das wird mit der Gemeinde machen, sondern dass ich das so erleben durfte und erleben darf, was es mit euch macht. Das ist für mich ein Riesenvorrecht. Was das Christuszentrierte, fortlaufende Wort Gottes und im Zentrum des Gottesdienstes stehende, was das mit einer Gemeinde gemacht. Und in dieser Treue unserem Herrn gegenüber, in der Treue und der Wahrheit, in der Treue dem Auftrag, den wir als Gemeinde haben, die Grundfeste und die Säulen der Wahrheit zu sein, wollen wir auch heute das Wort Gottes aufschlagen, wollen wir auch in dieser Art und Weise ein neues Studium des Wortes Gottes beginnen. Wir sind mit den Johannesbriefen durch und ich möchte heute mit einem neuen Brief mit euch beginnen. Und ich bitte euch dazu, euch mit mir den Philipperbrief aufzuschlagen. Und ich lese euch die ersten zwei Verse, die lediglich uns nur einen Anhaltspunkt heute geben werden, wohin wir kommen, was wir miteinander in den nächsten Jahren wahrscheinlich machen werden. Ich möchte euch Philipper 1, Verse 1 und 2 vorlesen. Als Startpunkt für unsere Predigtreihe in diesem Buch. Und dann würde ich gerne beten, dass Jesus es segnet, dieses Studium segnet. Und dann würde ich euch erklären, warum ich mich für den Philipperbrief erklärt habe und was uns in diesem Studium erwartet. So, heute würde ich gerne eine Einleitung zu diesem Brief machen. Lasst uns gemeinsam lesen das Wort Gottes, Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns miteinander nochmal aufstehen und ich möchte beten. Jesus Christus, was für ein Vorrecht, in einer Glaubensgemeinschaft sein zu dürfen, die dich liebt, die dein Wort hochhält. Ich danke dir für die Treue, die wir haben dürfen, an diesem Ort fortlaufend dein Wort zu lesen und zu studieren und auszulegen. Ich danke dir, dass ich dieses Vorrecht habe, das zu tun. Danke, danke dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist für mich eine große Freude. Und so möchte ich bitten, Herr, dass wenn wir jetzt auch dieses neue Studium beginnen, diese neue Predigtreihe zu diesem wunderbaren und herrlichen Brief, dem Philipperbrief, Herr, dass du Segen schenkst. Jesus, dass du es gebrauchst, Herr. Jesus, ich habe eine Last auf meinem Herzen, das uns zu predigen, uns das groß zu machen, den Geschwistern, die uns anvertraut sind im Dienst. Herr, wir brauchen die Botschaft dieses Buches in diesen Tagen mehr denn je. So bitte ich dich, Herr. Herr, schenke es durch deinen guten Heiligen Geist, dass das Frucht in unseren Herzen bringt, dass wir fest werden in dieser Wahrheit, die wir dann entdecken werden gemeinsam. Um deinen Segen will ich bitten im Hören, um deinen Segen will ich bitten im Lehren, im Vorbereiten, ja, und uns die anbefehlen und im Glauben, im Vertrauen, du gibst reichlich, du gibst gern und über die Maßen hinaus. Ich danke dir dafür. Danke, dass dein Wort laufen darf, dass du selbst dafür sorgst, dass es Menschen erreicht, Herr. Das ist dein Werk, nicht unser Werk und darum lobe und preise ich dich in deinem Namen. Amen. Es ist wahrscheinlich jetzt gerade fast ein Jahr her, da hatten wir gemeinsam eine Gemeindefreizeit. Auch das versuchen wir in regelmäßigen Abständen zu machen, dass wir mal an einem Wochenende oder über verlängerte Tage eine Gemeinschaft erleben, miteinander auch von hier aus der Gemeinde. Und ich habe im Oktober, glaube ich, war das, den ersten Korintherbrief ausgelegt dort. Und beziehungsweise nicht den ausgelegt, sondern einen Einblick in diesen Brief gegeben. Und das war eine wunderbare Zeit. Und als ich mich vorbereitete und auch dann die Einheiten da hielt, das sind so 6, 7 Einheiten meistens an so einem Wochenende, dachte ich, es ist viel zu schade, das nur so kurz zu überfliegen, so einen Brief. Und die Themen sind so gut und so wichtig. Und das, was die Korinther da alles erlebt haben und die Probleme, die da behandelt worden sind vom Apostel Paulus, sind so aktuell, auch heute. Und es wäre gut, wenn wir als Gemeinde diese Themen auch durcharbeiten. Und ich dachte, an einem Sonntag sind mehr Geschwister da als an einem Mittwoch, würde sich das gut anbieten, mit der Gemeinde diesen Brief durchzuarbeiten. So war mein erster Entschluss vor einem Jahr, den ersten Korintherbrief nachdem die Reihe des ersten Johannesbriefs abgeschlossen ist, erster Korintherbrief zu machen. Und so hatte ich den Entschluss und hatte dieses Vorhaben, habe dementsprechend auch mich vorbereitet. Als dann ein paar Monate später, im März, wir die nächste Gemeindefreizeit hatten, an dem gleichen Ort, habe ich den Philipperbrief gemacht. Und ratet mal, was passiert ist. Ich habe mich vorbereitet und dachte, Mann, das wäre so gut, diesen Brief mit der Gemeinde zu machen. Das sind so wichtige, so lehrreiche Wahrheiten darin. Das wäre schade, die nur zu überfliegen. Und in mir schlug das so groß. Ich dachte, das wäre es eigentlich. Aber dachte, ich habe ja schon gesagt, ich mache vielleicht einen ersten Korintherbrief. Und der Grund, warum ich so gerne den Philipperbrief machen wollte, ist, weil er für mich zu so einer großen Ermutigung da wurde. Das ist jetzt im März gewesen und bis heute atme ich noch das oder genieße das oder freue mich an dieser Wahrheit. Es war so eine, für mich persönlich, einfach so eine starke Ermutigung, so eine gute Ausrichtung in diesem Brief, dass ich auch die Sehnsucht hatte, nicht so flüchtig darüber zu gehen, nicht nur einen Einblick zu geben. Wir haben auch da nur einen Vers behandelt. Aber sondern wirklich durch diesen Reichtum dieses Briefes durchzugehen, Vers für Vers in gewohnter Art und Weise diesen Brief zu studieren. So eine Freizeit gibt uns ja nicht die Möglichkeit. Wir können ja nur überblicksmäßig da hineinschauen und nicht in dieser Kontinuität, wie wir es gewohnt sind. Von daher entsteht in mir jedes Mal, nach jeder Freizeit, wenn ich einen Einblick in ein Buch gebe, das Verlangen, es gründlich in der Gemeinde durchzuarbeiten. So war es auch bei dem Philipperbrief. Und ich dachte, das wäre doch so gut. Es waren, glaube ich, 1, 2 Wochen später, fuhr ich nach dieser Freizeit, des Philipperbriefs, auf eine andere Freizeit, eine Männerfreizeit. Ich wurde eingeladen und während ich fuhr, telefonierte ich mich mit einer lieben Schwester, versuchte die Zeit auszukaufen und ein bisschen Seelsorge zu machen. Und ich telefonierte mit einer lieben Schwester, die sehr krank ist. Sie wohnt in Singen. Die meisten kennen sie. Die hat sich bei uns hier taufen lassen. Und ich telefonierte und sprach mit ihr und nachdem wir das Telefonat fast beendet haben, sagt sie, Willi, ich traue mich das gar nicht, fast gar nicht, dich das zu fragen. Und ich sage, trau dich, frag, was willst du? Und die sagte mir, Willi, kannst du vielleicht, wenn du den ersten Johannesbrief abgeschlossen hast, nicht den Philipperbrief machen für mich und nicht den ersten Korintherbrief? Und ich sagte, warum? Die sagte, das ist mein Lieblingsbrief. Ich würde mich so freuen. Und ich weiß nicht, ob ich das noch erleben darf, wenn du dazwischen noch den ersten Korintherbrief machst. Man muss dazu sagen, unsere liebe Schwester Johanna, die ist sehr krank und ihr geht es wirklich nicht gut, auch jetzt. Das wird immer schwieriger, immer schlechter. Und wir wissen nicht, wie viele Tage der Herr ihr noch auf der Erde gibt, bevor er sie in die Herrlichkeit holt und ihr das Leid abnimmt. Wir wissen es nicht. Und von daher, aber sie liebt diesen Brief, sagt, das ist mein Lieblingsbrief. Und sie hat sich das so gewünscht, ob ich nicht das tun würde und diesen Dienst für sie tun kann. Ich habe ihr am Telefon gesagt, ja, ich spreche das mit meinem Chef ab. Ich sage, ich kläre das mit meinem Boss und ich frage, ob das okay ist. Und wenn er mir da ein Okay und Freimütigkeit gibt, werde ich das tun. Hatte ich doch vorgehabt, eigentlich den ersten Korintherbrief zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, während ich noch telefonierte und wir noch ein bisschen weitersprachen, wusste ich, dass mein Chef nichts dagegen haben wird, dass ich das mache. Und ich sage euch, warum? Weil es ein Liebesdienst ist. Und unser Herr das möchte, dass wir einander dienen, und zwar zur Förderung der Freude. Das ist, was der Herr möchte. Und wenn das ihr eine Freude bereitet in ihrem Leid, in ihren Schmerzen, so dachte ich, das ist ein Liebesdienst, den ich mit Sicherheit, mit Freimütigkeit tun kann und unser Studium des ersten Korintherbriefs nochmal für eine Weile verschieben kann. So, ist, warum ich das machen möchte. Und ich dachte auf der anderen Seite, eigentlich egal welchen Brief, wir werden sowieso über das Evangelium von Jesus Christus aus jedem Brief nachdenken. Und es wird halt nur eine andere Facette beleuchtet oder wir werden das gleich aus einer anderen Perspektive anschauen. Aber letztendlich ist es egal, aus welchem Brief. Aber wenn diese liebe Schwester sich das so tut, so wünscht und dich eigentlich heimlich so egoistisch gedacht hat, ich würde es auch gerne machen, dann dachte ich, dann ist es nicht mal so egoistisch, dann mache ich das eigentlich für meine Schwester und profitiere selber davon, von dieser Wahrheit. Liebe Geschwister, dieser Brief, warum er mir so gut getan hat, warum es so gut ist, es ist ein Freudebrief. Es ist einfach durch und durch ein Freudebrief. Und ein Freudebrief, der inmitten von Leiden und Schwierigkeiten und schwierigen Umständen eine so gute und herrliche Ausrichtung gibt. Und das hat mir gut getan. Das hat mir richtig gut getan, da diese Perspektive zu bekommen. Und ich dachte mir, es wäre auch gut für mich, ich sage euch ganz ehrlich, gut für mich, mich in dieser Wahrheit zu festigen, da fest zu werden, mich nicht so schnell zu erschüttern und zu erschrecken zu lassen von den Umständen meines Lebens und den Umständen dieser Welt. Deswegen dachte ich, es wäre gut, auch für mich, da gründlich durchzuarbeiten und das festzumachen in meinem Herzen. Und wenn dann die liebe Schwester sagt, sie würde es auch gerne, dann sage ich, dann ist es eine gute Gelegenheit. Ich glaube aber, dass es nicht nur ein Liebesdienst an ihr ist, sondern auch ein Liebesdienst an euch. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle diese Botschaft brauchen. Dass wir alle diese Botschaft, dieses Philipperbrief brauchen und verinnerlichen und in unseren Herzen aufnehmen sollen. Wir leben, und das ist kein Klischee oder das ist nicht wieder irgendeine Floskel, aber wir leben wirklich in nicht so einer einfachen Zeit. Und die Zukunft ist nicht rosig in dieser Welt. Nicht nur in politischer und wirtschaftlicher Weltlage, sondern auch in persönlichen, in familiären, in gesundheitlichen, in der Umwelt, in allem. Es sieht nicht rosig aus. Und auch wenn es mir kurzzeitig immer so aussieht, als ob es wieder gut wird, danach wird es immer noch schlimmer. Und das ist, was die Schrift sagt. Ich will nicht ein Pessimist sein. Ich will auch nicht irgendwie alles schlecht reden. Im Gegenteil, ich will, dass ihr euch freut, dass wir so singen können. Das ist meine Freude, dass wir wirklich mit Freude leben. Aber die Umstände des Lebens sind alles andere als einfach und leicht. Und jetzt nicht nur die Umstände, sondern auch in der persönlichen Beratung und in Gesprächen und im Sehen und Erleben, was alles so bei uns auch in der Gemeinde und in den Familien passiert, denke ich, es braucht diese Botschaft. Und ich will da pragmatisch sein. Es wird einfach für mich sein, am Sonntag die Seelsorge zu betreiben, als jeden Donnerstag mit wie vielen Menschen persönlich da zu sitzen und all das nochmal durchzuarbeiten. Also es ist ein Dienst, den ich gerne an unsere Gemeinde und nicht nur an der Vorort, sondern auch in der Online-Gemeinde tun möchte, uns durch diese Botschaft dieses Briefes auszurichten und zu festigen. Es ist wirklich ein Freudenbrief. Es geht um die Freude. Und von daher ist aber auch wiederum eine sehr gute Ergänzung zu unserem Studium der letzten Jahre. Wir haben den ersten Johannesbrief studiert und da ging es um was? Um eine völlige Freude, die wir durch die Gewissheit des ewigen Lebens aus Glauben durch unseren Herrn Jesus Christus haben und dadurch die Freude ja gefördert und gestärkt werden. Jetzt bekommen wir in diesem Brief, in diesem Philipperbrief, eine weit größere Theologie, eine weit größere Bandbreite dieses Themas der Freude. Der Freude, die wir alle brauchen, die wir nötig haben, damit wir Jesus Christus, unseren Herrn, verherrlichen, damit wir in sein Tor mit dankbarem Herzen, mit Freude einziehen können. Denn das ist wirklich ein wahrhaftiger und Gott wohlgefälliger Gottesdienst, mit Freuden ihm dienen und nicht aus Zwang oder aus Trauer oder aus welchen Motivation auch immer, sondern wirklich mit Freude ihm dienen können. Und der Philipperbrief ist voll von der Theologie der Freude. Es gibt so viele Aspekte dieser Wahrheit, die auf verschiedene Art und Weise dieser Brief beleuchtet, wie man mit Leiden, mit Rückschlägen, mit Anfeindungen, mit Verleumdungen, mit Niederlagen, mit Verlust, auch im Angesicht des Todes, wie geht man damit um und wie kann man darin Freude haben? Wie bekommt man und wie lebt man angesichts solcher Dinge und solcher Situationen in unserem Leben, wie leben wir in Freude? Und das ist die Botschaft dieses Briefes. Und von daher glaubt ihr und hofft, ich hoffe, ihr glaubt mir, dass wir es nötig haben. Dass wir es nötig haben, in unseren Umständen des Lebens diese Botschaft zu hören, zu glauben und auf unser Leben auch anzuwenden. So ein lehrreicher Brief, sage ich zu jedem Brief. Und ich bin sicher, wenn ich die nächste Gemeindefreizeit habe und einen nächsten Brief mache, werde ich auch sagen, oh Mann, das ist der beste Brief, Es hängt einfach damit zusammen, wenn man sich dem Wort Gottes zuwendet und sich Zeit dafür nimmt, es beginnt zu reden, es beginnt seine Kraft zu entfalten und dann denkt man, das ist das Beste, was es gibt. Und auch hier dieser Brief ist für mich zu so einer großen Freude geworden. Dass das Thema dieses Briefes wirklich Freude ist, wird deutlich an der sehr häufigen Erwähnung der Freude in diesem Brief. 16 Mal taucht die Freude in diesem kurzen Brief. Es sind nur 4 Kapitel. Ich bin dankbar. Das heißt, es ist sehr absehbar, dass wir dann noch den Korintherbrief dann erarbeiten können. Aber es sind 4 Kapitel und in diesen 4 Kapiteln kommt 16 Mal das Thema der Freude vor. Darf ich euch einen kurzen Einblick geben, mal wirklich nur so ein Geschmäckle bekommen, um was es eigentlich geht. Kapitel 1, lest mal mit die Verse 3 und 4. Da schreibt Paulus gleich zu Beginn, nach diesem Briefkopf, den wir auch intensiv behandeln werden. Da heißt es, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Darauf freue ich mich, das auszulegen. So, das Gebetsleben des Apostel Paulus ist durchdrungen von Freude. Wenn er, überlegt mal, an die Gemeinde in Philippi denkt, kann er sich nur noch freuen. Er muss an sie denken und schon Freude kehrt in sein Herz. Was muss das für eine Gemeinde sein? Und was muss das für ein Gebetsleben sein, dass wenn man betet und an jemanden denkt, Freude in das Herz kommt? So, so beginnt Paulus diesen Brief sofort mit dem Geist und mit der Ausrichtung, mit der Freude in seinem Herzen. Ihr findet das Gleiche in Vers 18, schaut mal. Er sagt, was macht es denn, wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Das ist eine schwierige Situation in seinem Leben. Er sitzt im Gefängnis und wir werden uns das auch anschauen. Er ist gefangen, er ist eingeschränkt in seinem Dienst, er wird verleumdet, er wird angegriffen. Also alles andere als eine sehr ermutigende und eine schöne Situation. Und er sagt, was soll's? Wisst ihr was? Ich freue mich. Ich freue mich auch in dieser Situation, denn egal wie, Christus wird verkündigt. So, ein Grund für seine Freude. Paulus ist so voller Freude, weil er so auf Christus ausgerichtet ist, dass die Umstände eine zweite Rolle bei ihm spielen. Wir finden das Gleiche in Vers 25. Er schreibt, im Angesicht des Ausgangs seiner Situation, sagt er, und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Was für ein schöner Satz. Der Ausgang seines Lebens oder seiner Gefangenschaft ist nicht klar. Es stand 50-50, entweder er wird freigelassen oder er wird sterben. Und er rechnete mit beidem. Und er sagt, aber ich glaube, die Tendenz ist, ich muss bleiben. Und wisst ihr warum? Weil eure Freude gefördert werden muss. Der Herr möchte, dass ich eure Freude fördere. Was für ein Dienst, was für eine Ausrichtung, was für ein Verständnis des Dienstes. Deswegen sage ich auch, wenn wir müssen begreifen, dass das, was wir tun und wie wir es tun, zur Förderung der Kinder Gottes beitragen soll, zur Förderung ihrer Freude. Nicht zum Ärgernis und zu Enttäuschungen und wie auch immer, sondern zur Förderung der Freude. Es geht um die Freude. Und Paulus sagt, ich muss bleiben wahrscheinlich. Warum? Damit die Freude gefördert wird. So ein schöner Satz, zur Förderung und Freude im Glauben. Also hat die Freude was mit Glauben zu tun. Zur Förderung im Glauben. Als wir bei der Freizeit einen Überblick verschafft haben über diesen Brief und ich auch diesen Satz gelesen habe, hat meine Frau gesagt, das ist ein gutes Motto für unsere Kreuzlichtarbeit. Warum wir das tun, was wir tun, zur Förderung der Freude und Glauben. Darum geht's. Denn beide Dinge gehören zusammen, Freude und eben im und eben durch den Glauben. Wenn wir weitergehen ins zweite Kapitel, ihr merkt, es ist in jedem Kapitel spricht er darüber. Kapitel 2, Vers 1 schreibt er, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendein Trost der Liebe, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid und so weiter. Paulus sagt, wollt ihr mir was Gutes tun? Wollt ihr, wenn ihr mit irgendetwas mit mir eine Freude bereiten könnt, dann bitte tut's. Ob das jetzt Liebe oder ob das Einheit in Gemeinschaft des Glaubens, ob das Mitleid, Erbarmen, was auch immer. Bitte, wenn ihr wollt, das sind die Dinge, erfüllt meine Freude drin. Wollt ihr mir eine Freude bereiten, dann seid eines Sinnes. Wollt ihr mir eine Freude bereiten, dann nehmt die Gesinnung des Christus an. Das sind die Dinge, die ihn erfreuen. Sagt, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann denkt so, wie Jesus denkt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also er versteht sein Leben und seinen Dienst nicht nur darin, den Geschwistern Freude zu bereiten, im Glauben, das ist, was er möchte, sondern er möchte auch, er hat einen Anspruch, dass die Geschwister, wie sie den Glauben leben, ihm eine Freude bereiten. Denn wenn sie im Glauben wandeln, wenn sie im Glauben leben, das macht ihm Freude. Nicht in erster Linie, wenn sie ihm spenden oder unterstützen oder was auch immer, für Essen sorgen oder ihm Komplimente machen, sondern indem sie in der Wahrheit leben. Sagen, das ist meine Freude, wenn ich das sehe. So wie Johannes das auch sagt. Das ist meine Freude, wenn ich sehe, meine Kinder wandeln in der Wahrheit. Das ist die Freude. Also merken wir, das ist eine gegenseitige Freude. Der Dienst besteht darin, Freude zu schaffen, Freude zu wecken. Wir können noch weitergehen, Kapitel 2, und zwar Vers 17 und 18. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gespenkt werde, so freue ich mich. Und freue ich mich mit euch allen. Ebenso aber freut euch auch ihr und freut euch mit mir. Auch wenn ihr glaubt, freigelassen zu werden und eben den Dienst der Freude zu tun, sagt er, es kann sein, dass mein Leben als Opfer für euch gesprengt wird. Das heißt, er wird sein Leben verlieren für das Evangelium und für diesen Dienst, den er auch unter anderem an und für die Philipper getan hat. Und er sagt, und darüber freue ich mich, wenn ich bei der Förderung des Evangeliums und bei der Förderung der Freude im Glauben sterben sollte dafür. Darüber freue ich mich, das ist ein Vorrecht. Und er ermutigt die Philipper, das so zu sehen, wie er sieht. Er sagt nicht, dann seid traurig deswegen, sondern freut euch mit mir. Seht das Ganze so wie ich, versteht das so wie ich, damit ihr euch genauso darüber freut, über dieses Opfer, das Wohlgeruch Gottes, wie auch ich mich darüber freue. Das ist ein tiefes Anliegen dieses Briefes. Wir stoßen schon zu der Hauptbotschaft, oder das ist ein Hauptanliegen, warum der Apostel Paulus diesen Brief schreibt. Er schreibt ihn, dass er sagt, ich möchte, dass ihr euch freut und dass ihr nicht traurig seid. Seine Umstände, als er diesen Brief schrieb, waren alles andere als mutmachend. Die Umstände ihres Lebens, wie die Gemeinde entstanden ist, das werden wir uns anschauen, war alles andere als mutmachend. Der Ort, an dem die Gemeinde war alles andere als mutmachend. Und erschien so, als gerade der Feind und die Sünde und die Welt überhand nimmt und gewinnt und das Evangelium eindämmt und die Gläubigen nicht es in dieser Weise leben können. Und er sagt, nein, 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 es braucht einen Perspektivenwechsel. Ich freue mich in dem, was geschieht. Er sah etwas, was sie nicht sahen. Er betrachtete diese Dinge anders, als sie es betrachteten. Und das, was er sah, löst in ihm Freude aus, bei den Philippern nicht. Und er sagt, ich möchte aber, dass ihr euch freut. Und darum schreibt er diesen Brief, dass ihr die Dinge genauso sehen, wie er es sieht. Und warum? Weil er sagt, das fördert euer Glauben und eure Freude. Kapitel 3, Vers 1, das nächste Kapitel. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Merkt ihr, er sagt, ich schreibe permanent noch die ganze Zeit, ich sage euch, freut euch, wir müssen uns freuen, wir sollen uns freuen, wir sollen Freude fördern. Und dann sagt er, ich sage euch noch übrigens, ich habe noch etwas zu ergänzen, freut euch im Herrn. Und das oft zu sagen, so wie ich mich oft entschuldige, sagt, tut mir leid für die Wiederholung, so, aber er sagt auch, das ist mir nicht verdrießlich, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, das immer wieder zu sagen, aber ich bitte euch, freut euch. Freut euch. Wenn ihr eine Stelle überspringe ich, weil das für mich der Schlüsselvers ist und ihr ahnt es schon. Und wenn ihr in Kapitel 4 geht, Vers 10, auch am Ende des Briefes atmet alles Freude. In Vers 10 heißt es, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid. Das ist eine Freude. Eure Laune hat sich verändert. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr nicht mehr so traurig seid. Dass ihr nicht mal so betrübt seid, dass ihr aufgeblüht seid, das, Das hat dem Paulus wiederum gut getan. Das war dann seine Freude, als die Philipper aufgeblüht sind. So, ich hoffe, ihr spürt, ihr seht, ihr merkt, in diesem ganzen Brief gibt es nur ein Thema: Freude. Und das Anliegen des Apostel Paulus bei der Gemeinde in Philippi und somit in allen Gemeinden, denn dieser Brief ist nicht nur an die geschrieben, sondern die Gemeinde Jesu weltweit aller Zeiten, ist geschrieben worden, damit wir Freude empfinden, zur Förderung der Freude im Glauben. Darum geht es. Und darum ist mein Schlüsselvers ein wunderbarer Vers, Kapitel 4, Vers 4. Wenn ich einen Brief lese, mich vorbereite, ich lese es mehrfach, ihr wisst es, immer wieder, immer wieder, immer wieder, und dann spüre ich und sehe, was sich oft wiederholt. Und dann, wenn ich merke, dass was sich wiederholt, dann habe ich eine Ahnung, um was es geht. Und dann gucke ich bei diesen Wiederholungen auch nach einem Vers, der für mich als Schlüsselvers fungiert. Also in dem Vers, wo ich denke, das fasst es am besten zusammen. Es kann sein, dass der eine sagt, das ist mein Schlüsselvers, und der andere sagt, würde sagen, das ist mein Schlüsselvers. Für mich ist Kapitel 4, Vers 4 der Vers schlechthin. Lohnt sich auswendig zu lernen, ist nicht kompliziert. Ich denke, die meisten von euch werden es wissen. Vielleicht wussten sie es nicht, dass es in Philipper 4, Vers 4 steht, aber sie wussten und kannten den Inhalt. Dort heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Kennt ihr das, oder? Freut euch im Herrn alle Zeit, und in anderen Übersetzungen. Abermals sage ich euch, freut euch. So bin ich groß geworden mit dieser Formulierung. Das ist, glaube ich, die Luther oder die Schlachter, je nachdem. Aber darum geht es. Das ist die Hauptbotschaft, das ist der Schlüsselvers. Freut euch, und jetzt schaut man, im Herrn. Freut euch im Herrn, das ist der Schlüssel. Wie kann man sich freuen? Alle Zeit. Wie geht das? Deswegen sage ich, in den Umständen des Lebens, in unseren Verhältnissen, in denen wir leben, das ist alles andere, als wo man sagt, ich freue mich darüber. Nein, das ist Leid, das ist Schmerz, das ist Kampf, das ist alles andere als Freude scheinbar. Aber die Aufforderung des Wortes Gottes, liebe Geschwister, ich sage es noch einmal mit dieser Betonung, das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes an uns Kinder. Wenn ihr Kinder Gottes seid, ihr Jesus Christus angenommen habt, ihm gehört, dann ist es ein Imperativ, eine Aufforderung. Versteht ihr? Das ist kein Angebot. Das ist nicht eine Bitte. Das ist nicht ein Vorschlag. Das ist eine Aufforderung. Und die heißt, freut euch im Herrn. Du sollst dich freuen. Und zwar wann? Wenn es dir gut geht. Wenn du gute Tage siehst. Wenn es dir gerade leicht fällt. Wenn du keine Schmerzen hast. Wenn du keine Probleme hast. Sondern freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist die Herausforderung. Zum ersten Mal zu verstehen, was bedeutet es, im Herrn sich zu freuen, das ist die Botschaft, die Theologie dieses Briefes, das müssen wir begreifen, was bedeutet es, im Herrn sich. Und die zweite Herausforderung, alle Zeit, das heißt in jeder Situation meines Lebens, in jeder Situation meines Lebens, mich zu freuen. Wie geht das? Wie geht das? Ich verrate euch, es geht. Denn die Schrift würde es von uns nicht fordern, wenn es nicht möglich wäre. Und sie würde es uns vor allem auch nicht fordern, wenn es nicht möglich wäre, wenn es nicht gegeben wäre. Aber die Schrift sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und dann ist wieder, Paulus wiederholt sich, oder? Sagt, mich verdrisst nicht, ich wiederhole nochmal. Und nochmal, ich sage es euch nochmal, freut euch, bitte freut euch. Wie ist das möglich? Was braucht es dazu, dass wir uns alle Zeit freuen können, in allem? Was braucht es dazu? Wie kommen wir zu dieser Freude? Dazu soll das Studium dieses Briefes dienen. Und ich bin froh, dass es nicht nur in einer Freizeit machen zu dürfen, wo ich nur einen kurzen Einblick und so ein bisschen anstoßen darf, wo wir es in ähnlicher Weise wie mit anderen Briefen, die wir bis jetzt studiert haben, gründlich dieses Studium machen dürfen und eine Zeit lang uns damit beschäftigen, damit diese Wahrheit fest in uns verankert und unsere Gesinnung sich verändert, in unser Glauben da fest wird. Ich möchte persönlich werden an dieser Stelle, ganz kurz. Wenn du gerade keine Freude in deinem Leben empfindest, und wenn ich so in manche Augen schaue, scheint mir das so zu sein. Wenn du keine Freude empfindest, weil das Leben hier für dich zu schwer ist, weil dein Körper dir zu schaffen macht, weil die Probleme der Familie du in dir hast, weil dein Ehemann oder deine Ehefrau es dir nicht möglich machen, deine Kinder es schwer machen, ja, vielleicht sogar die Gemeinde es dir nicht möglich macht, wenn die Probleme auf der Arbeit hast oder Sorgen um deine Arbeit hast, weil du bald keine Arbeit mehr hast, wenn du in eine Krankheit steckst und sie nicht los wird, wenn du die politische Weltlage dir anschaust, was du nicht so viel tun solltest, und wenn du allgemein die Welt siehst, ja, wenn du all das in deinem Leben hast und all das siehst und vielleicht sogar dann einen Blick auf dein Bankkonto wirfst und dann auch Panik bekommst und sagst, oh Mann, wie wird das Ganze werden? Wenn das deine Freude schmälert, wenn das alles deine Freude mindert, dann bitte ich dich, wirklich bitte ich dich, solltest du keine Predigt verpassen nächsten Sonntag, solltest du dir Zeit nehmen, um diesen Brief zu studieren, Zeit nehmen, es zu lesen. Ich möchte dich wirklich einladen, diese Botschaft des Buches, diese Botschaft, nicht meine Predigt, sondern diese Botschaft des Buches zu essen, regelmäßig davon zu dir zu nehmen. Lies dieses Buch betend. Hör die Auslegung dieses Buch flehend betend. Studier dieses Buch wirklich auf den Knien, dann in der Bitte, Jesus Christus, schenke mir diese Freude. Ich bitte dich. Wenn du sagst, ich habe gerade keinen Grund, mich zu freuen, und ich spüre keine Freude, ich empfinde keine Freude, dann bist du angesprochen, und dann solltest du zusehen, wirklich, dass du dieses Studium, wie lange es auch gehen mag, dir Zeit nimmst und daran arbeitest und da diesen Fokus hast. Bitte den Herrn Jesus Christus, dass er durch sein Wort in dein Herz hineinspricht und dir eine Freude schenkt, die über alle Umstände des Lebens sind. Denn nur er kann diese Freude eingeben. Nur er. Die kannst du nicht machen. Die kannst du durch keinen Vitaminausgleich oder irgendwelche EAAs oder was auch immer, irgendwelche Stoffe und Antidepressiva oder was auch immer, du kriegst es nicht hin. Auch wenn das alles dazu beitragen kann, dass es dem menschlichen Körper nicht gut geht, diese Freude bekommst du nur auf den Knien, im Flehen, dem Herrn gegenüber. Und das Einzige, was du brauchst, ist dein Wirken in und in deinem Herzen. Darum ist mein Gebet und meine Bitte auch im Vorfeld für das Studium dieser neuen Predigtreihe, dass der Herr das an uns das tut und in uns das so festigt, dass wir zu den Kindern Gottes gehören, die ähnlich in der gleichen Weise wie Paulus, der uns da als Vorbild dient und nicht nur er allein, das größte Vorbild in Leiden und Freude war unser Herr. Als Vorbild und wir ihn nachahmen, in dieser Weise in unserem Glauben zuzunehmen, dass wir in allen Lebenslagen und Umständen unseres Lebens sagen können, ich freue mich in dem Herrn. Alle Zeit, ich freue mich. Der Herr ist meine Freude. Das wünsche ich mir wirklich vom Herzen für euch und für mich natürlich auch. Ich möchte heute gerne, bevor ich mit euch durch diese Verse und diese vier Kapitel durcharbeite und auch die ersten zwei Verse mit euch studiere, die wir als Einleitung haben, und da steckt schon eine Menge drin, da werden wir uns Zeit nehmen, die wir brauchen, auch diese Verse uns anzuschauen. Bevor wir diese vier Kapitel uns durcharbeiten, Vers für Vers, würde ich gerne in gewisser Weise eine Einleitung zu diesem Thema machen. Wie gesagt, hast du gerade gemacht? Ja, jetzt kommt der zweite Teil der Einleitung. Ich würde euch gerne erstmal dafür gewinnen oder beziehungsweise euch damit hineinnehmen in diese Wahrheit der biblischen Freude. Um was geht es bei der biblischen Freude? Etwas über die Theologie der Freude sprechen. Was ich damit meine ist, was sagt die Bibel über Freude allgemein? Und wenn ich hoffe, dadurch uns dafür vorzubereiten, dass wir den Schatz, den wir hier in diesem Philipperbrief haben, der voller Freude steckt, viele Diamanten sind da zu entdecken, dass wir es heben können. Aber da möchte ich unsere Perspektive oder unsere Brille dafür ausrichten, was geht es in diesem Brief? Von was für eine Freude ist hier die Rede? Was werden wir entdecken und was übrigens nicht? Was ist diese Freude und was ist sie nicht? Wie ist sie zu bekommen und wie ist sie nicht zu bekommen? Und ich würde gerne noch ein paar Minuten Zeit mir nehmen, um mit euch darüber nachzudenken. Wenn wir uns mit Freude beschäftigen, mit biblischen Freude beschäftigen, dann müssen wir sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen sich freuen und glücklich sein. Ich bin mir sicher, dass ihr alle glücklich sein wollt, gell? Ich höre das immer wieder oder erlebe es auch, ich bin voll glücklich gerade. Kennt ihr das? Wenn man glücklich ist, fühlt sich gut an, gell? Glücklich sein. Und letztendlich ist es so, alle wollen glücklich sein, weil das oft verbinden wir eben mit Freude. Und wenn wir dann nicht glücklich sind, dann sind wir nicht glücklich und dann fehlt die Freude. Und dann sagen wir, okay, ich bin so unglücklich. Oh, was ist los? Ich bin so unglücklich. Und an einem anderen Tag kommt jemand und lacht und pfeift und hüpft. Und was ist los? Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und meinen oft, das ist Freude. Und dann passiert das, wenn wir dann in unserem Glaubensleben darüber nachdenken und über diese Dinge reflektieren und lernen, dann verwechseln wir oft glücklich sein mit dem, was die Bibel sagt, freut euch. Sich freuen. Freude. Es ist etwas anderes wie glücklich sein. Das ist ähnlich wie etwas anderes, wenn die Bibel über Liebe spricht, über die göttliche Liebe, von der wir im ersten Johannesbrief gelernt haben, und die menschliche Liebe. Das ist genau das Gleiche, weil wir oft dieses nicht unterscheiden. Und wir sagen zum Beispiel, oh, niemand liebt mich in der Gemeinde, die Gemeinde ist so lieblos. Und wir verstehen oft Liebe unter Perspektive oder der Erfahrung und der Vorstellung der Welt. Zuneigung, Empathie, Schmetterlinge im Bauch, Sehnsucht und also alles von äußeren Umständen, so was mich anzieht, was mir gut tut, was ich mag, das bezeichnen wir oft, ich liebe es, ich werde geliebt oder wie auch immer. Aber wir haben gesehen, dass die biblische Definition von Liebe etwas anderes ist. Das ist eine Liebe der Entscheidung, eine Liebe des Willens, eine Liebe der Tat. Wenig erstmal mit Empathie und Gefühlen und all diesen Dingen zu tun. Das ist ein anderes Konzept. Und oft vermischen wir diese Dinge und dann sagen wir, ey, entweder haben wir dann Zweifel, dass wir nicht lieben, weil das heißt, wir sollen einander lieben. Und dann denke ich, aber ich habe doch keine Gefühle für den und für den. Bin ich kein Kind Gottes, wenn ich keine Gefühle für den habe? Darum geht es nicht. Es geht darum, ob du was für ihn tust oder nicht tust. Ob du ihm die Schuld zurechnest oder nicht zurechnest. Ob du das auf dich nimmst oder nicht. Das ist die Ebene der Liebe. Ohne Gefühle in erster Linie. Dass die kommen, das wissen wir. Das ist ein Geschenk, das ist ein Bonbon. Aber das ist nichts Einiges. Und genauso verhält sich das mit Freude und Glücklichsein. Wir kennen Glücklichsein, weil wir das in dieser Welt kennengelernt haben. Was bedeutet Glücklichsein und was bedeutet Unglücklichsein? Und dann verwechseln wir das mit der biblischen Definition oder mit der biblischen Wahrheit des sich Freuens und Freude. Und wenn wir dann nicht glücklich sind, denken wir, so ist das. Und dann erleben wir das in unserem Glaubensleben und sagen, nein, ich bin nicht glücklich im Herrn. Aber niemand in der Schrift steht nicht, seid glücklich im Herrn. Wir müssen diese zwei Konzepte ein bisschen, also zumindest kurz definieren, damit wir den Unterschied verstehen. Was ist glücklich sein? Was ist Glück? Und was ist sich freuen? Freude. Das sind zwei unterschiedliche Wahrheiten oder zwei unterschiedliche Konzepte. Glücklich sein kommt von Glück, oder? Glück kennt ihr? Was ist Glück? Glück ist doch etwas, was mir widerfährt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Wahrscheinlich auch gar nicht so irgendwie verdient, keine Ahnung. Was außerhalb meiner Fähigkeit, meiner Leistung oder so, ich hätte es gerne, ich habe mich zwar bemüht, aber es hat nicht geklappt, aber zack, doch kriege ich es. Da habe ich aber Glück gehabt. So, ich habe nicht gelernt auf einer Arbeit, Klausur, und zack, ist doch gut geworden, weil der Prof, keine Ahnung, oder der Lehrer zwei Arbeiten gestrichen hat oder was auch immer, habe ich Glück gehabt. Oder ich wurde geblitzt und keine Ahnung, ein Auto ist mir dazwischen gefahren und mein Nummernschild ist nicht erfasst worden. Oh, ich habe Glück gehabt. Ich bin glücklich, ich muss keine Strafe zahlen. Es gibt so verschiedene Situationen, Momente, wo man sagt, ich bin echt glücklich, weil mir etwas widerfahren ist. Die Umstände haben sich zum Besseren verändert. Es war echt schlecht, es war angsteinflößend, es war gar nicht gut und das hat mir sehr viel Sorgen bereitet. Und auf einmal haben sich die Umstände geändert, obwohl ich es nicht in der Hand hatte, auch vielleicht nicht beeinflussen konnte. Und das wurde mir zum Besseren. Die Umstände sind auf einmal besser geworden. Und dann fühlt man sich glücklich, weil man sagt, ich habe Glück gehabt. Da hast du echt Glück gehabt, dass der Anwalt dich rausgeboxt hat. Ja, Glück gehabt. Hätte auch anders laufen können. Und das ist oft, was wir als glücklich sein bezeichnen. Das heißt, die Umstände des Lebens verändern sich zu Positiven und das erfreut uns, beziehungsweise das macht uns glücklich. Oh, ich bin glücklich. Glücklich sein ist bedingt an äußere Umstände. Es ist etwas Äußerliches, es ist etwas, was außerhalb von mir ist. Glücklich sein hängt immer von den Umständen des Lebens und natürlich immer von guten Umständen des Lebens, wenn sie zu positiven für mich sind. Das nennen wir Glück oder glücklich sein. Das ist auch, was wir als Glück erfahren, wenn die Umstände sich verbessern. Das ist glücklich sein. Und das erleben wir immer wieder. Ist ja auch nichts Falsches, oder? Niemand würde sagen, oh, glücklich sein ist blöd. Sollten, das ist nicht christlich, glücklich sein, sollten wir immer unglücklich sein. Manche denken das zwar, aber ist nicht die Wahrheit. Aber der Punkt ist, es gibt Leben, ob Gläubige und Ungläubige, und bei denen ändern sich die Umstände zum Positiven oder sie sind glücklich. Und es gibt Menschen, die sind ob gläubig oder ungläubig, die Umstände des Lebens verändern sich zum Schlechten und die sind unglücklich. Das hat erstmal mit dem Glauben an sich per se nichts zu tun. Das hat mit den Umständen des Lebens zu tun. Und wir wissen, dass der Herr regnen lässt über Gute und Schlechte. So, lässt er regnen, glücklich. Lässt er nicht regnen, nicht glücklich. Das hat erstmal damit nichts zu tun. Und von daher, wir werden nicht darüber reden, wie werden wir glücklich. Das ist das Konzept der Welt. Das ist, was die Welt verkaufen möchte. Leider auch die Gemeinden. Sie wollen, dass Menschen zum positiven Denken, zu Prinzipien und Mechanismen, wie man glücklich werden kann. Denn alle wollen glücklich werden. Also gibt es sehr viel Potenzial, ein Riesenmarkt, wo man viel Geld machen kann, das Menschen glücklich macht, Glücklichmacher. Und es gibt viel, was Menschen glücklich macht. Das ist aber nicht, was Paulus redet, sondern er redet nicht, seid glücklich alle Zeit, sondern freut euch im Herrn alle Zeit. Und diese Freude, von der hier die Rede ist, ist etwas anderes als Glück. Es ist etwas anderes als glücklich sein. Diese Freude ist nicht an äußere Umstände gebunden. Sie ist nicht etwas, was von außerhalb zum Positiven sich verwendet und in mir ein gutes Gefühl schafft. Das ist nicht Freude. Nicht von der Freude von dir. Diese Freude ist unabhängig von den äußeren Umständen. Sie können sogar sich nicht zum Besseren verwenden, aber wir werden uns freuen können. Das ist eine weit tiefere, eine weit größere, eine weit bessere Freude als nur glücklich sein. Denn wenn du darauf aus bist, nur glücklich zu werden, dann wird deine Laune immer so sprungartig, je nach Umständen deines Lebens. Aber wenn du die wahre Freude kennengelernt, empfangen und bewahrt hast, dann werden die Umstände des Lebens sich verändern. Aber die Freude wird sich nicht verändern, es wird immer, die Freude wird bleiben. Diese Freude ist inwendig. Diese Freude hängt nicht von den Umständen des Lebens ab. Wisst ihr, diese Freude hat was mit deinem Herzen zu tun. Das ist die Freude. Es geht um dein Herz. Und versteht ihr, warum ich sage, wir müssen auf die Knie gehen und den Herrn bitten, dass er unser Herz verändert. Wollen wir wahre Freude erleben, eine Freude, die bleibt, die nicht eben von den Umständen des Lebens abhängig ist, dann brauchen wir eine Veränderung des Herzens. Das bedeutet übrigens in der normalen Sprache eine Veränderung unseres Denkens, denn das ist das Herz. Wir müssen ein anderes Denken bekommen. Wir müssen anders glauben, eine andere Sicht bekommen, eine Einsicht bekommen auf die Dinge des Lebens, auf die Umstände des Lebens. Letztendlich auf unseren Herrn selbst, wer er ist, was er tut, warum er es tut. Wenn wir da ein Umdenken bekommen und all die Umstände des Lebens aus ihm und durch ihn und für ihn sehen, vermögen wir eine Freude zu empfinden, obwohl die Umstände für uns sich gar nicht gut anfühlen, aber wir verstehen sie, warum sie da sind, warum sie notwendig sind. Und dann werden wir Freude erfahren in diesen Dingen. Wir werden es verstehen im Herrn. Freude, von der wir hier reden, ist nur in Christus Jesus zu bekommen. Freut euch im Herrn. Nicht in anderen Dingen. Ich möchte nochmal bitten, diese Freude ist kein Zufall. Es ist nichts etwas, was dir irgendwie so aus Versehen oder durch Glück widerfährt und voll gut. Es ist nicht dem Zufall überlassen. Diese Freude hängt von dem souveränen Wirken unseres Schöpfers, Gottes und Retters Jesus Christus ab. Es ist nichts Willkürliches, was dir widerfährt oder nicht widerfährt. Es ist kein Schicksal. Es ist etwas, was in Gottes Handeln begründet ist, womit man übrigens rechnen kann, worauf man eine sichere Hoffnung haben kann und nicht, ja, hoffentlich habe ich morgen dann Glück und bin dann glücklich. Aber kannst du damit nicht rechnen? Damit kannst du rechnen, weil es etwas Festes ist, weil es etwas Bestimmtes ist. Diese Freude gibt es nur in Christus Jesus und nirgendwo anders. Diese Freude ist unvergänglich, die ist ewig, die bleibt, die ist beständig, die ist nicht wankelmütig. Diese Freude ist die Freude Gottes. Wir sprachen über sie schon im ersten Johannesbrief und die Bibel nennt sie die vollkommene Freude, die göttliche Freude, die wir haben. Ich habe erst bei der Vorbereitung mich da in diesen Brief und in diese ganze Thematik mich begeben habe ich 1, 2, 3 Sachen gelesen, die mich sehr erfreut haben. Das wird mich jetzt immer begleiten, wenn ich immer sage, Freude, Freude, werde ich immer jetzt an den Philipperbrief denken. Aber es ist mir wirklich zu Freude geworden. Es gab ein Bild von einem Prediger, der sagte, sein Lieblingsbild für die Freude, und er beschreibt es in einem Bild, und das fand ich sehr gut, ist eine Burg, auf der die Flagge gehisst ist, auf der steht, hier residiert der König. Ich erkläre es nochmal. Eine Flagge auf einer Burg, auf der steht, hier residiert der König. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das Bild für den jetzt das Bild der Freude? Ich sage, eine Burg kennen wir, verstehen wir, warum Burgen man gebaut hat. Das sind so, Burgen hat man gebaut, um zu schützen. Eine feste Burg ist unser Gott. Warum sagen wir das? Man ist da sicher. Vor was sicher? Vor Angriffen, vor Feinden. So baut man große Burgen mit großen Mauern, mit allem drum und dran, die Verteidigungsmauern, damit man das sicher kann. Man wird nämlich angegriffen. Das heißt, die Angriffe sind da, die Schwierigkeiten, die Feinde, die Neide, es ist alles da. Die Burg gibt's, weil es alles andere auch gibt. Die Burg brauchst nicht, wenn es keine Feinde, keine Kämpfe, keine Kriege, wenn es diese Dinge nicht gibt, brauchst keine Burg. Aber die Burg gibt's, weil es all diese Feinde gibt. Und jetzt, Menschen fliehen aus den Dörfern, Umgebung dagegen, aus den Städten oder aus diesen, und fliehen in die Burg, wenn die Feinde kommen. Und dann wird die Burg zugemacht, die Klappe, das Tor, die Fallbrücke, was auch immer, wird zugemacht und dann fühlen sich da sicher, also die sind da. Und jetzt sitzen, ihr müsst euch das Bild vorstellen, jetzt sitzen die alle da, die ganzen Leute, und draußen kommen sie und die bringen natürlich eine Armee mit und dann bringen sie solche Dinge, wo man so auf die Burgmauern und Katapulte und was auch immer. Und dann könnte man ja Angst bekommen, man könnte ja da verhungern, weil man sie aushungert, all diese Dinge. Aber dann wird eine Flagge gehisst und auf der Flagge steht, der Herr ist hier. Hier ist die Flagge, hier residiert der König. Wir sind nicht alleine, wir sind nicht machtlos. Hier ist der König der Könige. Versteht ihr? Das ist das Bild. Das Volk jubiliert, es freut sich im Angesicht der Feinde. Freut sich, warum? Weil sie nicht allein sind. Die haben ein Bekenntnis, die hissen eine Flagge. Der Herr ist hier, wisst ihr, wer hier ist? Haut ab. Das ist dieses Bild. Und ich dachte, was für ein schönes Bild der Freude. Versteht ihr, Freude ist nicht, oh, hoffentlich ist der Herr hier. Oh, hoffentlich besiegen sie uns nicht, oh Herr, bitte hilf. Es ist eine Gewissheit, der Herr ist hier. Also gibt es einen Grund zu Angst? Nee, zu jammern natürlich nicht. Sich zu fürchten, absolut nicht. Es gibt nur einen Grund zur Freude. Der Herr ist hier. Zack, die Flagge gehisst. Und jeder, der vorbeigeht, die Burg angreifen, sieht, oh, der Herr ist hier. Ja, lieber nicht antasten. So wie bei dem Einzug Israels und dem Fall Jerichos und wie die Hurab sagt, wisst ihr was, wir hatten schon vor euch Angst, als ihr da in der Wüste wart. Wir wussten, der Herr ist mit euch. Und wir wussten, was er alles getan und fähig, und wir wussten, was mit uns passiert. Wir haben uns gefürchtet. Wir wussten nämlich, der Herr ist bei euch. Das ist die Freude. Ich habe für mich das Bild ein anderes gemalt. Ich mache, also nicht buchstäblich, in meinem Geiste. Und ich habe an einen Heerlager gedacht. Das ist ein Heerlager, das vor einem Kampf steht. Das heißt, das Heerlager der Heiligen. Ein Glaubenskampf wird geführt. Und dann gibt es ein Banner. Und der Banner ist genauso, das ist der Sammelort, der Herr, der König der Könige. Er führt an. Er ist da. Er kämpft für uns. Diese Armee versammelt sich, um diesen Krieg zu führen, und sie wissen nicht, wird es gelingen. Und dann kommt der Herr vom weißen Pferd. Die Reihen gehen auseinander, er reitet hinein mit diesem Banner, der Herr, unser König, der König der Könige, der Herr aller Herren ist für uns, bei uns, mit uns. Wovor sollte ich mich fürchten? Das ist das Bild, das ist die Freude. im Angesicht der Feinde, im Angesicht des Kampfs, im Angesicht der Schwierigkeiten. Aber ich weiß, wer mit mir ist und wer, bei wem ich bin und wo ich bin. Und ich weiß das. Und das ist meine, versteht ihr, das ist Freude. Ich freue mich darüber, der Herr ist da. Ein schönes Bild, ein absolut schönes Bild dafür. Freude, liebe Geschwister, ist ein Erkennungszeichen derer Kinder Gottes, in denen der Geist Gottes wohnt und der Herr seine Herrschaft ausgebreitet hat. Ich sage es noch einmal, Freude ist ein Erkennungszeichen. Wir können so sagen, wenn Kinder Gottes laufen und auf ihnen so geistlich so Fähnchen schwingen und da steht Freude drauf, dann können wir wissen, oh, da wohnt der Herr in ihnen durch seinen Geist und er regiert in diesem Herzen. Er herrscht in diesem Herzen. Sie glaubt, das Herz glaubt an ihn. Er hat Raum in ihnen. Liebe Geschwister, in dem Herzen, der Geist Gottes Wohnung genommen hat und dieses Herz erfüllt mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, beginnt das Herz sich zu freuen. Freude macht man nicht, Freude kriegt man. Freude ist eine Frucht. Du kannst niemand sagen, aber jetzt freu dich. Freu dich alle Zeit, ja, schwierig. Freude ist etwas, was wir bekommen. Es ist eine Frucht, das Wirken des Geistes Gottes in unseren Herzen, in der Erkenntnis und in dem Verständnis, dass der Herr, der souveräne Herrscher, hier ist, in mir ist und ich in ihm bin. Freut euch in dem Herrn. Und ich sage es noch einmal, freut euch im Herrn. Nirgendwo. Wirst du diese Freude erleben, diese Freude, die die Welt nicht geben kann. Niemand kann sie dir schenken. Kein Psychologe, keine Tabletten, keine Therapie, nichts vermag dir diese Freude zu schenken, wie der Herr durch seinen Geist. Ich las weiter und dann habe ich gesehen, dass dieser eine Prediger versuchte, in einem Satz eine Theologie der Freude zusammenzufassen. Das heißt, alles, was die Bibel über Freude macht, in einem Satz. Dachte ich, oha. Und dann habe ich gemerkt, wie dieser Satz über mehrere Blätter ging. Da dachte ich, so ein gutes, das gefällt mir. Viele Kommas, ja, viele Satzbauteile. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Übung. Und ich habe es für mich auch gemacht. Wie würde ich Freude versuchen, in einem Satz zusammenzufassen? Und ich würde euch gerne diesen Satz vorlesen, zumindest wie ich ihn zusammengefasst habe. Ich muss ehrlich sagen, unterscheidet sich nicht so gravierend von dem anderen, weil es gibt nicht viel mehr Wahrheit als das. Vielleicht betont man einen Aspekt oder man stellt etwas vor als Nacht, das ist jetzt egal. Ich würde gerne euch diesen Satz vorlesen und damit uns ausrichten auf die nächste Predigt, nächsten Sonntag. Und damit steige ich wieder ein und dann arbeiten wir uns durch die ersten Verse durch. Und beginnen das Studium der Theologie der Freude aus dem Philipperbrief. Ich lese es vor und dann gebe ich euch ein, zwei kurze Anmerkungen nur kurz dazu. Also wenn dieser Satz komisch klingt, dann versteht ihr, dann habe ich ihn geschrieben. Ich bin mehrmals drüber gegangen. Es geht mehr um Inhalt als um die Grammatik. Freude kommt von Gott und ist ein Geschenk für diejenigen, die durch das souveräne Wirken des Heiligen Geistes in ihnen an das Evangelium von Jesus Christus glauben und in der Erkenntnis des Wortes Gottes wachsen, um zum Gehorsam des Glaubens befähigt zu werden. Und das inmitten von Bedrängnissen und Prüfungen durch die Hoffnung auf die ewige und herrliche Zukunft. Das ist die biblische Definition von Freude. In diesem Satz, mit diesen Kommas, ist das, was in dem Philipperbrief steht, um was es eigentlich geht. Was ist Freude? Und es beginnt damit, dass Freude etwas ist, was uns geschenkt werden muss. Es ist etwas, was Gott uns gibt. Freude können wir nicht machen. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir können kein Anrecht darauf sagen, aber mir steht das zu. Ich muss es verdienen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes an seine Kinder. Gott ist die Quelle aller Freude. Er ist der Geber aller Freude. Die Freude kommt von ihm. dazu nächsten Sonntag ein bisschen mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wem schenkt er diese Freude? Die Freude schenkt er denjenigen, die durch das souveräne Wirken des Heiligen Geistes in ihnen diese erfahren. Es bedarf nicht nur Gott ist die Quelle der Freude, sondern er wirkt das durch seinen Heiligen Geist und zwar souverän. Nicht durch Zufall, nicht durch irgendwelche komische Situationen, Schicksal, sondern in seinem Vorsatz, souverän, wirkt er an den Herzen und in den Herzen des Menschen. Freude gibt es nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können uns nur im Heiligen Geist freuen. Dazu noch nächstes Mal ein paar gute Bibelstellen, um das zu belegen. Das ist das Zweite. Aber was wirkt und zu was wirkt der Heilige Geist? Er wirkt in uns, dass wir an das Evangelium von Jesus Christus glauben. Denn das ist letztendlich, worauf wir uns freuen. Das ist diese Gewissheit unserer Rettung. Das ist die Gewissheit der Erlösung, der Stellvertretung und des Sohnes Gottes. Wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das wirkt der Geist Gottes in uns. Das kann kein Mensch sich ausdenken. Das kann auch kein Mensch glauben. Das ist ein Ärgernis. Das ist ein Anstoß. Freude ist ein Geschenk Gottes, dass er durch das Wirken des Geistes denjenigen gibt, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist das Wirken Gottes. Das ist schon das Geschenk, das Wirken des Geistes in uns. Und dieser Glauben in Jesus Christus, gewirkt durch den Heiligen Geist, wird zunehmen. Stück für Stück werden wir in die Erkenntnis des Wortes Gottes hineinkommen. Und je mehr wir das Wort Gottes verstehen, je mehr wir das Wort Gottes begreifen, was es bedeutet, umso größer wird unsere Freude. Liebe Geschwister, Freude kann man sich selbst nicht erarbeiten. Freude gibt es nicht ohne den Heiligen Geist. Das heißt, es können nur Kinder Gottes erleben. Wer den Geist Gottes nicht hat, keine Freude. Ich verrate euch noch etwas. Wer den Geist Gottes dämpft, wird dementsprechend wenig Freude erleben. Wer den Geist Gottes auslöscht, so wie nach der Schrift, der wird dementsprechend wenig Freude in seinem Leben haben. Das heißt, Freude geschieht, ich glaube von Gott, durch das Wirken des Geistes in den Herzen, indem wir mehr und mehr in den Glauben und das Verständnis des Sohnes Gottes hineinwachsen und dementsprechend auch befähigt werden, dem Wort gegenüber, was wir gelesen und gehört haben, im Glaubensgehorsam zu leben. Je mehr wir entsprechend dieses Wort annehmen, für uns in Anspruch nehmen, umso größer wird die Freude. Und wisst ihr, wann diese Freude am meisten gestärkt wird? Wann diese Freude am meisten zu spüren ist? Nicht, wenn es euch gut geht, sondern wenn ihr inmitten der Bedrängnisse und inmitten des Leids Freude erlebt, das ist unbezahlbar. Das ist die Freude, von der wir reden. Die eben nicht durch die Umstände meines Lebens zu positiven sich wenden und dann sagen, fühle ich mich gut, sondern ich fühle mich gut, ich freue mich, obwohl es sich nicht verändert, vielleicht sogar schlimmer wird. Wir reden von einer Freude, die inmitten und durch Bedrängnisse und durch Prüfungen erst geschenkt wird. Ohne Prüfungen, ohne Bedrängnis, keine völlige Freude, keine himmlische Freude. Schwierig, gell? Überlegt euch mal. Wollt ihr euch freuen im Herrn? Wollt ihr Bedrängnisse? Prüfungen? Oh, es gibt das eine nicht ohne das andere. Und letztendlich, und das ist herrlich, das ist für mich der Höhepunkt, Freude ist vom Herrn, wir bekommen es als Geschenk, gewirkt durch den Geist, im Glauben an Jesus Christus, in der tieferen Verständnis des Wortes Gottes, durch Leiden und Bedrängnisse, durch die Hoffnung der Ewigkeit, durch eine lebendige, ewige Hoffnung der Zukunft, nämlich im Glauben, im Verstehen, was mich eigentlich erwartet, worauf ich eigentlich lebe, was ich eigentlich bekomme. Wenn wir nicht erkennen im Wort und durchs Wort und durch den Geist nicht bewirkt die Erkenntnis, dass das Irdische, Zeitliche nur vorübergehend nicht das Eigentliche ist, dass unsere Hoffnung nicht hier ist, dass wir keine Leiden haben, dass keine Schmerzen haben, dass alles gut wird. Wenn wir nicht begreifen, dass worauf wir leben erst noch kommt, dann werden wir hier keine Freude haben, werden wir kein Glück erleben. Aber wenn wir diese Perspektive haben, um was es eigentlich geht, wenn unsere Perspektive, unser Blick auf den Herrn gerichtet ist, auf den Himmel gerichtet ist, dann werden wir Freude erleben inmitten von Bedrängnis, inmitten von Leid. Und nur so werden wir das überwinden können. Nur so. Und das ist, was der Apostel Paulus nicht nur selber erlebt hat, sondern auch das, was er hier durch diesen Brief der Philipper-Gemeinde lehrt. Und ich freue mich tatsächlich, das nicht nur für mich selbst aufs Neue zu entdecken und darin tiefer zu werden in dieser Wahrheit, sondern mit euch das durchzumachen. Und ich bitte euch, freut euch in dem Herrn. Lasst euch darauf ein, auf dieses Studium. Ich sage das nicht um meinetwillen. Ich sage das nicht, damit sich die Reihen füllen oder was weiß ich. Versäumt es nicht. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit. Und ihr sagt, heute nicht. Heute ist was anderes dran. Setzt Prioritäten. Heute muss ich das erledigen. Heute müssen wir dahin. Heute ist dieses Fest. Heute ist da das Fußballspiel. Was auch immer. Was ist dir wichtig? Wo ist deine Priorität? Willst du dich im Herrn freuen? Lies sein Wort. Hör sein Wort. Bete, dass es das Wort in deinem Herzen das bewirkt. Ich bin dem Herrn dankbar für diesen Brief und wie gesagt, ich freue mich auf das Studium. Nächsten Sonntag steigen wir wieder ein, hier an dieser Stelle, und dann arbeiten wir uns durch die ersten Verse durch und dann Stück für Stück tiefer in die Erkenntnis seines Selbst. Amen.